Hallo und herzlich willkommen zu Bayerns einzigen realistischen Trainerkandidaten und damit herzlich willkommen zur Folge 51 von Schnee von Morgen. An meiner Seite wie immer mein werter Kumpane Seppo Frost. Seppo, wie hoch könntest du dich oder würdest du dich jetzt einschätzen, könntest du eine Mannschaft trainieren? Welche Liga?
Welche Liga?
Nicht Höhenmeter.
Nein, also ich sage jetzt nicht die Bayern, das wäre dann doch ein bisschen zu übertrieben, aber ich glaube, sagen wir mal, Kreisliga oder Bezirksliga würde, glaube ich, noch funktionieren.
Na, das ist doch wunderbar. Aber sein Co-Trainer wäre auf jeden Fall unser heutiger Gast. Er ist Sportreporter und Fußballkommentator bei DAZN, was nebenbei auch mein Traumjob ist. Herzlich willkommen, Mario Rieker.
Ja, hallihallo. Ja, Co-Trainer ist ein gutes Stichwort. Ihr seht schon, ich arbeite seit Wochen am Sandro-Wagner-Bad. Aber einfach weil. ganz liebe Grüße, Sandro, Maschine.
Ja. Ja. Also ich arbeite auch schon seit 5 Jahren dran, mit dem Unterschied, bei mir sieht man es halt nicht. Also das ist traurig, aber wahr tatsächlich.
Die besten Kommentare zu dem Bart, die ich gelesen hatte, war, dass er vor dem Frankreich-Spiel eigentlich noch gar keine Schnauze hatte und sich dann einmal so sehr aufgeregt hat, dass das Testosteron so sehr eingeschossen ist, dass der Bart einfach so rausgeploppt ist.
Ja, der Heiner Brand des Fußballs, ey, das ist wirklich...
Stimmt, so ein Bart sind eigentlich gute Voraussetzungen für ein Turnier im eigenen Land. Jetzt, wo du es sagst, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht.
Stimmt, ja.
Wann war das? Heiner Brandt?
2007.
Ja. 2007. Guck, das war auch das Jahr, als Frank Schmitz als aktiver Spieler aufgehört hat zu spielen. Das war das Jahr, in dem Nürnberg Pokalsieger geworden ist.
Gegen
Finale
Stuttgart?
Gegen den VfB Stuttgart. Weil das war an dem Tag, an dem das Spiel da aus der vorherigen Folge in Heidenheim stattfand. Gegen den FC Villing 08 übrigens, Trainer dort war Philipp Georgevic, kennt man auch noch vom VfB Stuttgart. Das ist semi-erfolgreich gewesen. Das ist ganz tief.
Ja, ich weiß. Den kenne ich auch noch. An das Pokalfinale kann ich mich zwar noch erinnern, inklusive roter Karte für Kakao, aber an Georgevic war es, den kenne ich, kenn ich nicht mehr.
Ich habe zu viel Blödsinn auf der Festplatte. Also es ist
ich war gedanklich schon bei der Bravo Sport, weil die hatten immer so in den ersten 2 Seiten so bei der Geburt getrennt so eine Kategorie. Und da könnte man Heiner Brandt und Sandro Wagner schon auch gut mit reinbringen.
Genau, Markus hat ja gerade schon gesagt, wir wollen in der Folge ja auch ein bisschen mehr über dich sprechen, Mario. Jetzt hatten wir in der letzten Folge ja unsere Fußballmomente und Markus hat es gerade schon gesagt, bist Reporter und Kommentator bei DAZN. Was kommentierst du denn da so hauptsächlich?
Also jetzt dieses Jahr würde ich fast sagen, habe ich schon sogar mehr Bundesligaspiele als Serie A Spiele gemacht. Das ist cool, aber manchmal vermisse ich die Serie A auch. Die kommt gerade ein bisschen zu kurz, weil ich auch viel als Reporter in der Bundesliga unterwegs bin. Aber hauptsächlich ist die Bundesliga in der Vorrunde viel Champions League Konferenz und Serie A. Genau, die 3 Ligen. Und, stimmt, das ist ja gerade Off-Season im Football, mache ich jetzt seit 2 Spielzeiten auch noch in unserer deutschen Endzone so ein bisschen. Das heißt ja an die Red Zone angelehnt. Und habe sogar schon 2 Spiele über die komplette Spielzeit machen dürfen, aber das ist tatsächlich, da muss man sich reinfuchsen. Also, das ist nochmal was anderes, wenn man Fußball hat, man irgendwie. Mit der Milch aufgesogen schon und Football kam halt eher erst irgendwann später dazu. Das erfordert dann bei mir tatsächlich immer noch ein bisschen mehr Vorbereitung als ein normales Fußballspiel auf jeden Fall.
Ich finde es schon auch, sorry, kleiner Exkurs, nur weil ich da auch in dem Thema schon auch drin bin und ich schaue zwar eher Red Zone dann als Endzone tatsächlich, aber was ich mir da als Kommentator auch immer wahnsinnig schwer vorstelle, ist ja, man kann da ja wirklich nur über die Nummern gehen. Klar gibt Positionen jetzt. Den Quarterback erkennt man relativ leicht oder den Running Back auch. Aber gerade was so O-Line und D-Line angeht, wo ja die dann öfter die Position auch mal tauschen und man ja nicht so, keine Ahnung, beim Fußballer hast du ja dann doch mal die auffällige Frisur dabei, wo du halt jemanden direkt erkennst und da haben die ja alle dieselben Helme auf. Ja. Also stelle ich mir wahnsinnig schwer vor.
Also das gilt natürlich auch wie für sonst Mut zur Lücke, lieber was nicht sagen als was Falsches sagen. Aber ehrlicherweise, da finde ich das auch so geil, wie es die amerikanischen Kollegen machen, obwohl die so viel mehr im Thema sind. Die machen ja knallhart, oh, nice tackle, number 88.
Ja, ja, voll.
Also manchmal so kommt einfach halt die Rückennummer. Und du hast schon recht, so die Offensivspiele erkennst du schon irgendwann auch ein bisschen am Laufstil, die verschiedenen Receiver und die Running Backs. Aber ansonsten, ja klar, Rückennummern und dann hast du dann diesen Flipchart und welche Nummer so. Also da musst du schon davor das besser im Kopf haben, weil wenn du anfängst zu suchen, ist schon wieder alles vorbei. Aber es holt mich ab, die Sportart, auf jeden Fall. Da habe ich Bock drauf, dass September bald dann wieder kommt, aber erstmal, dann ist erstmal Urlaub. Nein, September darf noch ein bisschen warten, aber dann, wenn er da ist, habe ich Bock. So.
Ja, zurück zum Fußball, sonst wäre ich komplett raus aus dem Thema. Aber ich dachte mir gerade so, die Footballspieler könnten noch so Formel-1-Helme haben, so von der Farbigkeit her. Dann könnte man sie ganz gut erkennen. Hat er auch
so jeder. Jeder so seinen persönlichen Helm, das würde richtig witzig aussehen auf dem Spielfeld.
Bei den Fußballkommentatoren finde ich, da ist oftmals so die Vorbereitung auf die Spiele natürlich super wichtig. Und was man da oftmals sieht, sind so vollgekritzelte Zettel mit etlichen Notizen, da nochmal einen Pfeil rüber, da nochmal einen Pfeil runter. Wie ist es denn bei dir so, bei der Vorbereitung? Hast du auch so einen Zettel?
Mhm. Ja, es sieht ganz ähnlich aus. Also ich habe dann im Spiel meist drei Zettel vor mir liegen, drei A4-Zettel. Der eine ist ein allgemeiner, auf dem so Sachen draufstehen, auch eigentlich, die man nicht mehr braucht, die einem aber selber dann so eine Sicherheit geben. Da ist oben die Spielpaarung, dann kommt das Stadion, der Schiedsrichter und das Schiedsrichtergespann, zwei, drei Facts zum Schiedsrichter. Früher habe ich mich da auch verkünstelt, aber es ist wirklich, da muss man so ein bisschen ja, den Schlüssel dafür finden, für was interessiert einen wirklich. Weil nur wenn es mich selber interessiert, interessiert es dann auch die ZuschauerInnen, würde ich mal sagen. Das heißt, ob der jetzt 25 Mal Mainz gepfiffen hat, das ist eher, wenn ich was finde, dass der einmal die letzte Saison gepfiffen hat und dabei einen strittigen Elfmeter gepfiffen hat. Oder der hat in dem Stadion sein Bundesliga-Debüt als Schiri gegeben. So, das ist eine Geschichte, zack, die feuerst du einmal raus und dann ist auch gut. Also am Anfang glaube ich, man sammelt insgesamt immer viel zu viel Sachen an. Ich würde sagen, von dem, was ich dann in der Vorbereitung mir raussuche, hört dann der Rezipient zu Hause 20% maximal, weil im besten Fall kann ich das machen, was ich sozusagen als Kommentator am liebsten mache. Gibt es natürlich unterschiedliche Stile, das eine gefällt dem anderen mehr, das andere der anderen. Ich mag es zum Beispiel, weil ich das selber auch schätze, wenn ich auf der Couch sitze, wenn sich ein Kommentator wirklich aufs Spiel fokussiert. Also muss nicht wissen, ob der Spieler gestern mit Person XY Kaffee trinken war und am liebsten halt wirklich auch nah am Ball kommentieren. Und wenn dann ein Fußballspiel gut ist, dann lebt mein Kommentar davon, dass ich das Fußballspiel begleite und im besten Fall schon auch ein bisschen Ahnung von der Materie habe und dann dem Zuschauer einschätzen kann, was ich sehe, was da gerade passiert. Und wir hatten von den drei Zetteln gesprochen, genau, der eine ist der allgemeine Zettel, da stehen noch dann die zwei Trainer drauf, die letzten Spiele der Mannschaften, die nächsten Spiele, welche Spieler sind verletzt, wer ist zurückgekommen. Manchmal mache ich mir einen Tabellenverlauf nochmal, ich mir noch drauf. Und dann habe ich die anderen zwei A4-Zettel, sind klassisch die zwei Aufstellungen. Da habe ich von jedem Spieler, bekommt man im Vorfeld sogenannte Spieleretiketten. Da steht davor drauf Name, Alter, Größe, Nationalität, Spiele, Tore, Assists, Einwechslung, Auswechslung, gelbe Karten. Und drunter hat man nochmal 2-3 Zentimeter Platz, um eigene Sachen hinzuzufügen. Und zu Saisonbeginn steht da drauf, wenn es ein neuer Spieler ist, wo komme er her, wo war er davor. Früher habe ich da auch stundenlang damit verbracht, da stand dann seine ganze Vita drauf. Irgendwie am 34. Spieltag brauche ich das zum Beispiel auch nicht mehr, weil dann kann ich davon ausgehen, dass das davor schon 10-mal erzählt worden ist. Und oft habe ich das am Computer gemacht. Ich bin jetzt tatsächlich wieder dazu übergegangen. Deswegen sind wir auch wieder bei deinem Gekritzel, das du gesagt hast. Also wirklich, ich kritzel das handschriftlich voll, weil ich gemerkt habe, dass Lehrer früher anscheinend doch recht hatten. Weil wenn man was schreibt, dann bleibt es. Also ich schreibe es mir vorher dann einmal auf und dann steht da vielleicht drauf, Hinrunde viel verletzt gewesen, kommt jetzt nach Gelbsperre zurück bei der letzten Partie, die ich kommentiert habe, war es bei Heidenheim-Mainz, bei den Mainzern ganz viele so Sachen wie, weil der kaum rotiert hatte. Wann hat er das zuletzt mal Startelf gespielt? Dominik Kohr hat im Mittelfeld gespielt, da stand dann drauf, dass der das letzte Mal im Mittelfeld als gelernter Mittelfeldspieler eigentlich vor 3 Monaten gespielt hat, weil er sonst immer gerade IV in der Dreierkette rechts gespielt hat. So Kleinigkeiten.
Oder genau. Gelb gesperrt.
Aber es ist dann schon, oder weil er gelb gesperrt war, das kommt bei ihm tatsächlich auch immer häufiger vor, auf jeden Fall. Solche Sachen sind es, die dann draufstehen. Aber, und dann ist es wie bei den anderen Sachen, genau, auf dem ersten Zettel stehen auch noch so Topfacts drauf, wie zum Beispiel seit 6 Spielen ohne Sieg oder auswärts noch nicht gewonnen. Mhm. Aber da ist es so, meistens dienen die Zettel wirklich nur der eigenen Sicherheit, weil ich finde, Sicherheit und Souveränität ist auch so, das hörst du zu Hause, ob ich mich sicher fühle oder ob ich mich nicht sicher fühle. Und dass ich mich gut vorbereite, gibt mir die Sicherheit, dass ich mich dann sicher anhöre. Macht das Sinn?
Ja.
So ungefähr?
Ja, voll. Ja. Ja.
Und eigentlich gucke ich während des Spiels ganz, ganz selten auf Zettel, außer es hat vielleicht wirklich irgendwas mit Zahlen zu tun, die dann irgendwie irgendeine Konstellation, wo man sich nochmal absichern muss, weil eine Geschichte oder was Besonderes, was ich mir davor in der Recherche aufgeschrieben habe, also wenn ich selber nochmal nachlesen muss, was das war und es nicht hängen geblieben ist beim ersten Mal aufschreiben, und ich nochmal nachgucken muss, dann kann das eigentlich nicht so interessant gewesen sein, dass ich es euch erzählen muss. Also eigentlich, wenn was wirklich interessant ist, dann habe ich mir die Zeitungsartikel durchgelesen, habe es aufgeschrieben und in dem Moment habe ich es im Kopf und rufe es hoffentlich im richtigen Moment während des Spiels ab. Klappt nicht immer, aber manchmal hat man sich ja auch in irgendeine Geschichte so sehr verliebt, dass man sie unbedingt erzählen möchte. Und sie passt überhaupt nicht und im zweiten und im schlechtesten Fall ist gerade ein Angriff und du willst die Geschichte unbedingt zu Ende erzählen, weil dir irgendwas zu irgendeinem Spieler, wo du gedacht hast, geil, das habe ich noch nicht gewusst, das muss ich unbedingt erzählen. Keine Ahnung, wusstet ihr zum Beispiel, dass Kevin Müller der Neffe von Martin Pickenhagen ist? Nee. Habe ich aber gestern auch nicht erzählen können. So. Und
ist das geil.
Aber im Zweifel erzählst du das und wenn es dumm läuft, kommt gerade eine Chance und dann fällt ein Tor und du bist dabei, irgendeinen Blödsinn zu erzählen. Und deswegen nochmal sozusagen, im besten Fall bist du Begleiter des Spiels und guckst dir das Fußballspiel an mit dem, der zu Hause das sich anguckt und gehst dem nicht zu sehr auf den Nerv, redest auch nicht die ganze Zeit. Ja.
Kann man nicht früher wie bei FIFA, wenn dann die Kommentatoren mal was erzählt haben, was man noch nicht gehört hat und man sich gedacht hat, oh nein, jetzt bloß nicht aufs Tor schießen und einfach nur rumfassen.
Ich bin nach hinten ungelogen. Ich bin manchmal wieder zum Mittelkreis gerannt, weil ich das zu Ende hören wollte. Das
würde man sich in solchen Situationen dann als Kommentator auch mal wünschen, dass die dann einfach mal wieder zum Mittelkreis laufen.
Komm, geh zurück. Geh zurück.
Was glaubst du denn, wie hat sich denn, keine Ahnung, sagen wir mal, in den letzten 20 Jahren, ist mir tatsächlich aufgefallen, dass das von den Initialen ganz gut passt, wie sich das Kommentatorengeschäft verändert hat. Also wie hat sich es quasi von Marcel Reif zu Mario Rieker das Kommentatorengeschäft verändert?
Stark, stark.
Ich glaube, es hat sich auf jeden Fall mal insofern verändert, dass die Anzahl der kommentierenden Personen viel größer geworden ist, weil das Angebot der zu kommentierenden Spiele viel größer ist. Das bedeutet, es ist eine breitere Farbpalette auch da und in verschiedenen Variationen, wie Spiele kommentiert werden. Klar lehnt man sich selber, das mache ich ja auch. Also man hat natürlich eine Prägung, genauso wie man wahrscheinlich von Eltern geprägt wird, wird man wahrscheinlich auch von KommentatorInnen geprägt, denen man lange zugehört hat in der Kindheit, irgendwie frühe Radiokonferenz etc. Und man nimmt sich irgendwie von jedem was aus, was raus, was einem gefällt und findet im besten Fall noch selber so zu seinem Stil. Also das zum einen, dass ganz viele Jungen auch, das würde ich aber sagen, erst so in den letzten 10 Jahren eine Chance bekommen haben, weil das war davor, glaube ich, schon ein sehr kleines Becken. Also wenn wir von den Premiere-Zeiten reden, mit noch vielleicht ZDF, ARD eingeschlossen, wie viele Namen kannte man? 3 Und insgesamt waren es vielleicht 20 Leute, die Spiele kommentiert haben. Jetzt hast du so viele verschiedenen Anbieter, Ligen, dies, das. Ich glaube, es ist zudem ein Tick emotionaler geworden. Ich glaube, es haben sich auch einige Leute, die schon lange in der Branche sind, ein bisschen anpassen müssen oder sind vielleicht jetzt teils lauter geworden, als sie früher waren. Das ist ein Eindruck, den ich so ein bisschen habe. Und ich glaube, es ist größtenteils, und da spreche ich jetzt natürlich hauptsächlich für The Zone, wo ich auch am meisten halt eben mitbekomme. Das gilt aber auch genauso für, nee, das gilt für andere auch, wo ich das höre. Es ist schon größtenteils ein hoher Anspruch da, das Fußballspiel als solches schon auch als eine taktische Sportart zu verstehen, wo das Bedürfnis ganz vieler Zusehenden da ist, das erklärt zu bekommen oder auch da tiefgründiger zu gehen und eben nicht nur drüber hinweg mit wer will es mehr und hoher Ball und irgendwie muss das Runde ins Eckige so. Ich glaube, da ist sozusagen auch die Erwartungshaltung der Zuschauer eine andere geworden, wo man sich dann natürlich auch zu Recht anpasst als Sprecher, Sprecherin.
Ja, eine Erinnerung, die mir auch und dem Seppo schon auch, das hebt er schon auch ganz oft hervor, auch aufgefallen ist, dass dieses, und das ist ja auch wirklich was The Zone sehr gut hinbekommt, dass man einen Co-Kommentator hat, der nicht in den unpassenden Stellen dann die Geschichte von Pickenhagen erzählt, sondern eher wirklich, oder auch nur nicht nur zweimal im Spiel zu hören ist, sondern wirklich, der sich oft mit einschaltet, nochmal andere Facts mit reinbringt und wirklich, man merkt auch so richtig, so wie du gemeint hast, diese Souveränität vom Mikrofon, merkt man dann auch so ein bisschen diese Symbiose zwischen den Personen. Also wir hatten hier vorhin ja den Heiner Brandt-Verschnitt, der ja ein prädestinierter Co-Kommentator in meinen Augen zumindest war, und man dann richtig gemerkt hat, die verstehen sich richtig gut. Ich meine, es kann auch lustig, also ja, sollte es nicht sein, aber es kann auch unterhaltend zumindest sein, wenn sich zwei Personen, a.k.a. Günter Netzer und Gerd Delling, ja, nicht verstehen. Kann natürlich auch unterhaltend sein, aber das war natürlich immer so, die Co-Kommentatoren, die jetzt da sind, finde ich, sind ganz oft sehr, tun dem Spiel und dem Kommentatoren-Dasein schon irgendwie ziemlich gut auch.
Ja, total. Also stimmt absolut. Das hätte ich fast unterschlagen. Glaube ich, liegt auch ein bisschen so dran, dass ich tatsächlich, ich habe ja meine ersten Live-Spiele bei The Zone tatsächlich erst kommentiert auch und bin dann sozusagen auch mit dieser Idee des Co-Kommentators groß geworden jetzt. Also ich habe das, ich glaube, andere, die davor 20 Jahre immer nur alleine kommentiert haben und dann bei uns weitergemacht haben, haben sich teilweise am Anfang vielleicht da schwerer getan, weil da geht es natürlich auch um, wann spreche ich, wann spricht der andere. Und mir wurde in Kommentatorenschulungen oft am Anfang so gesagt, wenn es um so Lockerheit und Nervosität geht, stell dir vor, da sitzt jemand oder da sitzt dein bester Freund und du redest mit dem. Und so geil, jetzt sitzt da auf einmal Ralf Gudisch und ich kann mich mit Ralf Gudisch unterhalten, so war es am Anfang so, ne? Also ich muss mir das gar nicht vorstellen, dass da jemand sitzt, sondern da sitzt wirklich jemand. Ja. Und wenn ich irgendwie die Ausfahrt nicht bekomme, dann sitzt da noch jemand, der kann einem helfen. Und ja, dann da kommt dann auch mal dazu, dass man sich kabbelt. Das Lustige ist, dass wenn man sich halt wirklich so gut versteht und dann so kabbelt, ich weiß, Sandro wollte immer mal mit mir noch ein Serie A-Spiel machen, das ist uns leider verwehrt geblieben. Aber ich glaube, es hätte auch passieren können, dass wir uns dann Thule Schur gekabbelt hätten. Ich kann verstehen, dass du, das ist halt bis für den Zusehenden zu Hause nur bis zu einem bestimmten Punkt unterhaltsam. Und wenn dann deine eigene Mannschaft aber involviert ist, denkst du dir irgendwann, come on Leute, kommt mal wieder zurück zum Punkt. Also ich glaube, das ist ein sehr schmaler Grat, auf dem man da wandelt, wo du sagst, Unterhaltung, aufs Fußball konzentrieren und das hat sich auf jeden Fall auch noch verändert. Würde ich mal behaupten, dass die Leserbriefe heutzutage sehr viel einfacher sind zu schreiben und ein du dummer Hurensohn ist sehr viel schneller in einem Insta-Postfach als irgendwie in der Senderzentrale in Mainz beim ZDF.
Ja, da können wir doch wieder das Zitat von Rolf Fuhrmann irgendwie auspacken, der gesagt hat, also allen kannst du es irgendwie als Fußballkommentator nie recht machen und wenn dich schon irgendwie, was hat er, hat irgendeine Prozentzahl dann gesagt, ne, wenn dich ja. irgendwie 50%, wenn sie dich schon ganz, ganz gut finden, dann hast du schon mal, also
mehr geht ja nicht.
Schon mal ganz okay, weil, ja. weil alle wirst du nie, nie abholen können als, als Kommentator. Es ist ja,
ich würde sogar noch schwierig. Einen Schritt, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, wenn du jetzt davon ausgehst, dass die Leute, die das gucken, auch noch zwei Vereine zugehörig sind. Wenn du sagst, dann musst du nochmal die 50% nochmal durch zwei teilen. Mhm. Ja. Also wenn du 25% der Leute das gut finden, was du machst, dann war es eigentlich ein guter Arbeitstag. Nur das Problem ist, die 25% würden nie irgendwo kommentieren. Zwei ja. davon vielleicht. Sondern die, die kommentieren, sind dann die, die dir schreiben, ah, du Schalke-Fan, so positiv. Und die anderen schreiben so, du bist doch Kölner. Und dann denkst du so, ja Gott. Also das, aber die Haut ist da auch schon dicker geworden bei mir, ehrlicherweise. Da gibt's keine Reaktion mehr drauf meistens.
Du hast vorhin die Vorbereitungszeit gesagt, dass das sehr wichtig ist und dass du schon zahlreiche Spiele in der Serie A kommentiert hast. Und da hat sich natürlich einiges an Wissen bestimmt angestaut auf die Festplatte, die du vorhin genannt hast. Und beim Sebo weiß ich sowieso, die Festplatte ist groß, man muss ein bisschen manchmal kramen, aber sie ist auf jeden Fall deutlich größer, als es meine je gewesen ist, zumindest im fußballerischen Kontext. Und deswegen habe ich hier ein Quiz vorbereitet für euch beide. Jetzt kommt erstmal der Jingle fürs Quiz-Quiz.
Das Schnee von morgen, Quiz-Quiz.
Also, das Quiz läuft folgendermaßen ab. Wenn ich etwas vergessen sollte, Seppo, dann ergänze es ja. bitte. Ich ja. habe drei Spieler vorbereitet, die es von euch zu erraten gilt. Wir fangen mit Spieler 1 an. Und den Spieler könnt ihr so erraten, dass ich seine Fußballstationen nennen werde. Ich werde vielleicht die ersten unterschlagen, wenn es jetzt irgendwie ein Jugendverein gewesen ist, etc. Und den Italien-Kontext stellen wir heute so her, dass alle Spieler mal bei Inter Mailand gespielt haben. Ihr habt pro Verein, den ich nenne, gebe ich euch kurz Zeit und dann könnt ihr einen Guess sagen, wenn ihr einen habt. Wenn der Kontext noch gar nicht zu erschließen ist, zum Beispiel nach Verein 1, dann könnt ihr irgendwie einen wilden Guess machen oder sagen, ja, weiter kann ich jetzt nicht sagen. Wenn es dann irgendwann in die heiße Phase des Spielers geht, würde ich einfach sagen, ist ein komischer Satz, dann der Schnellere gewinnt, Windhundprinzip. Ja, da werde ich dann einfach den Referee machen und sagen, wer kam bei mir als erstes an. Hatten wir tatsächlich noch nicht, dass beide dann irgendwie sehr knapp denselben Spieler im Kopf hatten. Spieler 1 wahrscheinlich noch ein bisschen leichter, hoffe ich zumindest. Da ist es immer ganz schwer, finde ich, diese Skala zu finden.
Ja, und die meistens faule Fallhöhe auch richtig schön auf. Ja, ist noch ein bisschen leichter.
Ja, ja. Das super, gehört aber auch dazu, super. Bei den Quizzes immer.
Ich glaube, spätestens Spieler 3 sollte hoffentlich, weil ich es meistens zu leicht mache, schwieriger sein.
Eine Frage noch.
Ja.
Sind die, also wir wissen ja schon, okay, der war irgendwann mal bei Inter Mailand, aber ist der Rest ja. in quasi Reihenfolge der Vereine oder ist es gemischt? Also keine Ahnung jetzt, ich nehme mal im Beispiel Arjen Robben zum Beispiel, weil der war nicht bei Inter Mailand, da kann ich ausschließen, dass der kommt. Also man fängt zum Beispiel mit Real Madrid an und dann kommt halt Chelsea und dann kommen erst die Bayern und nicht.
Ja, ja, also ist es chronologisch, die Vereine okay. sind chronologisch.
Okay.
Deswegen meine ich, die ersten lasse ich vielleicht so ein bisschen an.
Okay.
So, seid ihr ready?
Ja.
Ja, mal schauen, ob unsere Serie vielleicht irgendwann mal reißt, dass wir auch mal gewinnen.
Also ich würde jetzt hier bei der dritten Station anfangen. Der Rest ist wirklich schon,
okay.
schon zu lange her. Der erste Verein ist in den ja, da fängt schon an. Independiente.
Dann, also ich sage jetzt als ersten Mal Godin.
Mhm. Nee, ist falsch.
Andrea Campiaso.
Ja, ist zwar Esteban. Aber
fuck. Ja, stimmt, Esteban Campiaso.
Scheiße. ja,
das ist kann nicht sein, echt.
Ja, boah, ist krass. Richtig, ja. Also ich hätte noch als nächstes River Plate, Real Madrid, dann Inter, dann Leicester City und dann Olympiakos Piräus. Sorry, Seppo. Also Spieler 2.
Ja, da wir fangen ich, also, an. Entschuldigung, mit da brauchst du dich nicht entschuldigen. Das war einfach gut von Mario, da mache ich nichts.
Ja, das stimmt auch. Chievo Verona haben wir bei Spieler 2, Verein 1. Den ersten habe ich jetzt mal unterschlagen. Ganz frech.
Materazzi?
Nee.
Chievo. Keine Ahnung, Bastoni.
Leider auch nicht. Dann ein Tipp, ein Verein, der euch sehr helfen wird, Inter Mailand. Dann der dritte, also da würde ich jetzt mal die Runde auslassen. Als nächstes Queen's Park Rangers. Ja, so gefällt es mir doch schon eher. Ich sehe knisternde Gesichter, es wird überlegt, das ist doch sehr schön.
Keine Ahnung, ich, erster, der mir eigentlich, keine Ahnung, ob der je bei Kevo oder den Queen's Park Rangers war, aber Freddy Guarin.
Leider nicht. Ah, der könnte aber bei Queen's Park auch gewesen sein, aber ist es nicht.
Boah, das ist wild. Ich habe überhaupt keinen Queen's Park-Spieler im Kopf. Da bin ich blank. Der erste war so gut.
In solchen Momenten sage ich meistens Lukas Podolski. Tatsächlich. Ja. Egal, Inter würde da sogar noch passen, aber da haue ich sogar, ja.
Weiß nicht, Alexis Sanchez, nee, der war nie bei Queen's Park.
Sanchez ist es nicht. Der nächste Verein wäre Toronto FC.
Chovinko? Aber nee. Ja, der war nicht bei Queen's Park und der war ein bisschen zu schnell gegessen. Was ist das denn? War nur der erste Italiener, der mir bei Toronto direkt eingefallen ist.
Ja, stimmt, aber Hilfe. Wo hast du den denn ausgegraben?
Aber er lebt noch tatsächlich. Also hat auch bis 2018 gespielt. Das so als Nebenbei-Guess. Hast du einen?
Ivan Zamorano.
Leider nicht. Dann zurück zu den Rangers. Also war eine Laie bei Toronto. Benfica Lissabon. Ich glaube, bei der letzten Station könnte es ein bisschen einfacher werden.
Ich meine, Benfica und Inter fällt mir jetzt nur Joao Mario ein.
Ah, nee. Ja. Nee, auch nicht schlecht.
Ich habe mir bei Cambiasso schon Sorgen gemacht, wenn das der einfache Spieler war.
Es kommt noch ein Verein.
Ein letzter Verein kommt noch, ja. Willst du gessen oder soll ich den letzten Verein
sagen? Nee, ich sag den letzten Verein noch. Ich habe keine Ahnung.
Flamengo aus Brasilien. Ist, dann hänge ich es noch mit dran, wenn es auch nicht sofort wird. Ist Brasilianer? Eher ein defensiver Spieler?
Eher ein defensiver Spieler.
Wann war denn der bei Inter?
2005 bis 2012. Also auch ziemlich lange. Ist ein sehr bekannter Inter-Spieler.
Ja.
Er ist so defensiv. Na, ich sag's nicht.
Julio César.
Ja.
Ah.
Richtig.
Der war mal dann in Toronto?
Ja. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ich hatte irgendwie gefühlt keine Station bis auf, dass der dann auch nochmal bei Benfica war, wusste ich überhaupt nicht. Und auch in England nicht.
Doch, bei Queen's Park habe ich jetzt da hat tatsächlich, Benfica habe ich ihn auch nicht vor Augen gehabt, aber ich habe ihn tatsächlich bei Queen's Park ist einmal.
Da habe ich ja eher noch hier Casillas bei Porto vor Augen als den bei Benfica. Okay.
Oh, ich bin gespannt, was ihr beim letzten Spieler sagt, der auch 5 Jahre bei Inter war. Ist somit hole ich ein bisschen mehr aus, die erste Station mit einem kleinen Abstrich von 2001 bis 2006. Seine nächste Station war dann Newcastle United.
Sandro Tonali, ist lustig, ne? Aber das war jetzt und war von Milan.
War der 2001 schon geboren, ist da eher die Frage.
Stimmt. Diese Folge ist sponsert bei Tipico, oder?
Ich warte auf den nächsten Verein.
Ja, ich auch. Das sind auch so Zeiten bei Inter, da wird es schwierig.
Jetzt bin ich mal gespannt. Der VfL Wolfsburg.
Aber Sali? Nein, stimmt, der war Juve. Nein.
Ja. Ah, nee, der war eher. Bis 2006 also hast du gemeint, war der bei Inter, ne?
Ja, Wolfsburg 2009, 2010.
Also kam nachdem sie Meister geworden sind.
Ist Stürmer? Ich nenne euch mal die nächsten zwei Vereine.
Weiß es immer
die machen es nicht leichter. Sogar die nächsten drei. Oh, ich mache alle vier, komm. Was soll der Geiz? Rubin Kazan, Birmingham City, Levante und die Seattle Sounders. Stürmer. Er ist Nigerianer.
Ah, Obafemi Martins?
Ja, richtig.
Stark.
Aber den Stark. Ja, stimmt, der war dann in Wolfsburg. Aber den kenne ich tatsächlich von Newcastle eher als.
Ja, nicht schlecht. Aber man muss sagen, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Die Runde geht mal wieder an den Gast, an Mario Rieker. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Ja, das war vor allem eine Freude und Erleichterung. Es ist mehr Erleichterung als Freude. Das ist wie beim Elfmeter, wenn man ihn reingemacht hat.
Was machen wir eigentlich, Markus, wenn jetzt irgendein Gast irgendwann mal verliert? Der ist ja dann übel sauer, wenn wir den dann.
Ja, dann müssen wir es rausschneiden wahrscheinlich.
Ah ja.
So,
ja.
Das war's mit dem Quiz.
Das Schnee von morgen, Quiz.
Jetzt hatten wir es vorhin ja, Mario, von welcher Mannschaft du so Fan bist, war ja Werder Bremen. Jetzt, wenn du die Serie A auch viel verfolgst und ja auch einen eigenen Podcast, Serie Amore, über die Serie A hast, hast du so eine italienische Lieblingsmannschaft?
Nee, da geht es mir tatsächlich eher so wie dir. Also ich habe Sympathien für viele Vereine und da ist es wirklich so, die den schönsten Fußball spielen. So ein bisschen. Also ich meine, ich bin Jahrgang 88, in den 90ern, klar, dann irgendwie zum Fußball gekommen, dann da ging es dann erstmal die tollen Einzelspieler her, der echte Ronaldo und so im Inter-Trikot und so, was der alles gezaubert hat. Aber jetzt zum Beispiel, also ich habe dann irgendwie die Serie A ein bisschen aus dem Auge verloren und dann, als ich als Redakteur zu The Zone gekommen bin und mich dann um die Serie A auch gekümmert habe, war das die Phase, wo zum Beispiel unter Sarri Napoli auf einmal wieder so krass geilen Fußball gespielt hat. Ich habe gerade vorhin so ein Reel gesehen, weil heute Dries Mertens Geburtstag hat. Was für ein unfassbar geiler Zocker. Also so, dann aber natürlich schon Francesco Totti, Roma, auch sofort irgendwie passiert irgendwas mit mir. Und Atalanta finde ich gerade sehr, sehr stark. Den gucke ich sehr gerne beim Fußballspielen zu. Und na, ich sag, wenn man sozusagen auf guten Fußball steht, deswegen sage ich es irgendwie unter die Vereine, mit denen ich wirklich was anfangen kann, fällt es Juve zum Beispiel nicht, weil die halt auch leider nie guten Fußball spielen, muss man so sagen. Sorry an alle Juventini, die hier zuhören, aber es ist halt so, die wissen selber, dass das nicht erträglich ist unter Max Allegri. Aber so einen richtigen Verein habe ich da jetzt nicht. Ich fahre jetzt oft in die Toskana in Urlaub, deswegen mag ich Florenz auch, aber da auch Batistuta.
Dann weiß man schon, wo man dich im August respektive September vorfinden wird.
Ja, jetzt sogar schon um Pfingsten rum. Ich mache schon vor dem 34. Bundesligaspieltag die Biege. Also es ist wirklich nicht mehr lang.
Und man kann es immer als Weiterbildung bei der Firma deklarieren. Das ist, es ist wunderbar.
Was ist denn für dich so die Überraschung der Saison in der Serie A?
Also es ist lustig. Haben wir eine Verbindung zur ersten Folge. Ist tatsächlich auch ein Aufsteiger mit dem CFC Genua, der hervorragend dasteht, der richtig, richtig guten Fußball spielen lässt, der besser dasteht, als ich gedacht hätte, den wir aber, meine ich, auch in unserem Tabellentipp, so wie ihr vorhin gesagt habt, den haben wir nicht auf die Abstiegsplätze getippt, aber der ist so stark. Die haben ja auch zum Beispiel Retegui, der auch bei der Nationalmannschaft spielen wird, bei der Europameisterschaft, den Stürmer. Gudmundsson von Island und Alberto Cilladino, auch eine absolute Legende an der Seitenlinie, wo ich echt gedacht habe, krass, dass der auch ein richtig guter Fußballtrainer wird, hätte ich so nicht gedacht, aber das ist ja so eine davon. Bologna würde ich nicht unter Überraschung führen, das hat man sehen können, schon letztes Jahr ein bisschen, jetzt über die gesamte Saison gesehen, hoffe ich wirklich beide Daumen gedrückt, dass Thiago Motta das gleiche macht wie Xabi Alonso und ein weiteres Jahr da macht und wir Bologna mit Thiago Motta an der Seitenlinie in der Champions League sehen, weil das macht auch ganz viel Spaß. Joshua Zirkzee funktioniert da übrigens ganz gut.
Das wird vielleicht wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Ich weiß nicht, ob er noch in so einem Talentealter ist. Kann man sich drüber streiten, aber den würde ich da schon auch irgendwo sehen. Aber du hast ja vorhin so die Urlaubsregion auch so ein bisschen gesagt und so, aber warum Italien? Ist es der Flair, ist es der Fußball, ist es ein bisschen alles davon, das Wetter vielleicht auch so ein bisschen? Was catcht da einen so dran?
Also tatsächlich so der Fußball und das war einfach natürlich aus denen, da ich ein kleiner Junge war, war die Serie A einfach die beste Liga der Welt oder auf zumindest also Europas auf jeden Fall. So, da kommt ganz viel Retro-Flair auf. Und dann würde ich sagen, so im jugendlichen Alter habe ich mich schon auch, also ich habe ja vorhin mal in der anderen Folge ja gesagt, dass ich schon selber auch viel, viel auswärts gefahren bin und mich schon auch für Fankultur interessiere. Und da hat sich natürlich auch die deutsche Ultraszene sich ganz viel in Italien bedient. Und ich kann zum Beispiel, ich war letzten Urlaub im Florenz im Stadion, da war die Roma da, und selbst wenn das ein altes, baufälliges Ding ist, das ist so viel geiler, da auf so einer Betonstufe zu sitzen, und gibt es geile rhythmische Gesänge. Okay, die haben natürlich noch mehr Taktgefühl als die Deutschen, aber das holt mich viel mehr ab als dieser Szenenapplaus bei einem Premier League-Spiel und dann ist wieder 10 Minuten ruhig. Es hat beides etwas, ich will so gar nicht judgen und sagen, das ist besser als das andere. Für mich ist das halt das, was mich mehr catcht. Bisschen Pyro, Fahnen, Tifo.
Der Stadionsprecher der von Neapel, der gefühlt immer einen Koller bekommt bei einem Tor und vorm Spiel ja auch schon.
Ja.
Also da stehen die Notärzte immer ganz nah dran, glaube ich, wenn der mal loslegt. Aber ja, das ist schon auch, kann ich gut nachvollziehen, ohne jetzt halt viel in diesem Italien-Fieber jemals drin gewesen zu sein, aber sind auf jeden Fall äußerst valide Gründe.
Wo findest du denn, du hast ja gerade quasi den, was die Fanszenen anging, den Vergleich schon mal gemacht, wo würdest du denn sagen, wo steht denn der italienische Fußball gerade, jetzt mal auf die Liga bezogen, nicht so sehr auf die Nationalmannschaft im Vergleich zur Bundesliga? Wenn man das, ich finde immer, diese Vergleiche sind manchmal ein bisschen schwierig, aber...
Ja, ich finde... Ehrlicherweise schon, dass jetzt gerade die 5-Jahres-Wertung ein ganz gutes Abbild dessen schafft, was so die letzten 3-4 Jahre passiert ist. Also das ist, letzte Saison haben das auch schon viele nur mit zum Beispiel Losglück abgetan, dass Inter bis ins Champions-League-Finale vorgekommen ist, und da hat ihnen keiner was zugetraut, und ehrlicherweise hatten die Man City auch am Rande einer Niederlage. Wenn halt Lukaku mal in den wichtigen Spielen das Tor treffen würde. Ne? Ja. Und auch dieses Jahr, das Team von Simone Inzaghi spielt unfassbar progressiven Fußball. Hat auch einige, wo wir es gerade von Talenten hatten, auch Spieler, die sich so die Altersstruktur, klar, da sind auch so Routiniers dabei und die da lange gereift sind, aber die haben auch immer noch einen Bastoni, der ist jetzt auch kein Talent mehr, aber vom Alter, er ist immer noch Anfang 20 und ist einer der besten Dreierketten-Innenverteidiger, so, die man gerade, glaube ich, finden kann, so auch vom Spielaufbau und vom Füßchen her, das er hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn die halt nicht so dumm sind da gegen Atletico, wissen sie bis heute wahrscheinlich noch nicht, wie sie da nach dem Hinspiel und auch den Chancen im Rückspiel rausgehen können. Ich glaube, Inter hätte zum Beispiel Dortmund vor ganz andere Probleme gestellt, als das Atletico geschafft hat. Aber das ist in so K.O.-Spielen im Europapokal, das ist auch immer hätte, wenn und aber. Da greife ich dann gerne wieder auf Plattitüden zurück und sage, da entscheidet auch mal die Tagesform und das Spielglück. Und entweder, wenn Mbappé jetzt gegen Dortmund in der einen Chance nicht einen Pfosten trifft, sondern der reingeht, schießt PSG vielleicht danach noch 3. Und so gewinnt Dortmund das Spiel mit 1-0 und weiß selber nicht, wie sie da eine weiße Weste anhaben nach dem Spiel. So, ne? Aber ich glaube, Italien ist die letzten Jahre gerade so auch aus Sportjournalistensicht, aus der deutschen Perspektive, lang unterm Radar geflogen. Und wenn dann mal irgendwie die Roma weitergekommen ist, konnte man sich halt daran abarbeiten, dass man mit Mourinho dann auch noch einen hat, der alten 90er Jahre Italien Fußball spielen lässt. Aber das ist bei Weitem nicht mehr so. Also nicht umsonst ist da jetzt ein De Zerbi hervorgekommen. Wir haben Thiago Motta, der da richtig krasse Arbeit macht bei der Fiorentina, Vincenzo Italiano, der nächstes Jahr sicherlich auch irgendwie bei einem nächstgrößeren Verein unterwegs sein wird. Da muss die Bundesliga schon doch aufpassen, da finde ich, auf Dauer nicht abgehängt zu werden.
Wenn jetzt jemand bei den Bayern zuhört in der Folge, klingelt gerade das Telefon von Thiago Motta.
Ja, aber der hat schon auch keinen Bock auf Napoli gehabt, und Napoli hat einen ähnlich schwierigen Präsidenten. Ich glaube, das macht er nicht.
Und hoffentlich klingelt das Handy nicht bei Bastoni, weil der wird dann wahrscheinlich wieder nur schlechter bei den Bayern. Also der Win-J-Kim-Effekt dann. rumpft er die Stirn. Um einen Rückbezug so ein bisschen zu unserer Folge zu machen, genauer gesagt Folge 48, da haben wir uns zum einen mit dem Spieler, weil wir sind auch immer der Podcast der gefallenen Talente und haben über Gérard Deulofeu geredet und die Familie Pozzi, die mehrere Vereine unter ihren Fittichen hatten und noch immer haben und die ein riesiges Leihsystem an Spielern aufgebaut haben. Also wir haben da auch die Statistiken rausgekramt, wie viele Spieler zwischen Watford, Granada, Udine hin und her transferiert worden sind. Hab da mal den Seppo schätzen lassen, also es waren irgendwie 60 Spieler. Es ist unglaublich. Natürlich guckt man jetzt von aus deutscher Sicht da negativ drauf, wie man das aber hier innerlands auch machen würde, auf Leipzig, Hoffenheim, Leverkusen, wie auch immer. Das, was die Familie Pozzo und gerade Giampaolo, also der Vater, gemacht hat, wie wird es in Italien gesehen? Also ist dieses Thema da präsenter als hier? Wie verhält sich das da aus deiner Sicht zumindest?
Arg viel präsenter, würde ich sagen, ist es nicht. Es ist einer von vielen Vereinen, muss man ja ganz klar sagen, ich finde, das kann man jetzt ganz schwerlich mit Leipzig vergleichen, wo ein Unternehmen sozusagen das aus Marketingzwecken macht. Es ist natürlich eine stinkreiche Familie. Es gibt ansonsten natürlich auch die Roma, es gehört den Friedkins, ne? Bei Inter ist es Zhang. Ich glaube, da hat man so, diese Berührungsängste sind da nicht da. Das große Problem in den letzten Jahren ist da geworden, dass die Familie Pozzo ganz viele falsche Entscheidungen getroffen hat auf sportlicher Ebene. Und dann, wenn du da dann vielleicht eher so Alleinherrscher hast, beziehungsweise die dann auch beratungsresistent sind, dann kann ganz schnell ein, wie ich finde, so rein aus sportlicher Sicht, super spannendes System, was sie sich da aufgebaut haben, dann in die Brüche gehen, weil die waren ja auch, also in Sachen Scouting und so, waren die teilweise super weit da vorne mit dabei. Also Udinese hat auch richtig gute Jahre gehabt und Kaderzusammenstellung, wo du gedacht hast, die gehen jetzt wieder nach Europa und knüpfen an die ruhmreichen Zeiten mit Di Natale etc. an. Aber, und ich habe da jetzt in der Vorbereitung auf die Folge auch letztens schon mal mit meinem Podcast-Partner, der Marius, drüber geredet, haben auch gemeint, wir haben keine richtige Erklärung dafür, was schiefgelaufen ist, außer dass da ganz, ganz viele schlechte Entscheidungen getroffen worden sind oder vielleicht auch ganz schnell dann teilweise doch Spieler für Geld gemacht worden sind, die eigentlich noch Mannschaften getragen haben. Aber ja, sonst war es zwischendurch eher so der Fall, dass es natürlich für andere kleinere Vereine in Italien ein bisschen ein Problem dargestellt hat, sozusagen, wenn Udinese mal bis zum Winter Probleme mit dem Abstieg hatte, dann kamen halt im Winter 4 Leute aus Watford, die irgendwie alle 5 Tore gemacht haben und dann sind sie am Ende wieder Zehnter geworden. So, ne? Ich glaube, das ist eher so dem einen oder anderen ein bisschen übel aufgestoßen. Ansonsten ist es nicht der einzige Verein, der 20 Trainer innerhalb von 3 Jahren verschleißt, so ungefähr. Ne? Da ist jetzt übrigens, da wir gerade aufnehmen, lass mal gucken. Die haben heute Abend gespielt. Lass mal gucken. 1-1 gegen Napoli. In der Nachspielzeit Isak Success noch ausgeglichen, weil Udinese steht auf dem ersten Abstiegsplatz immer noch. Die haben jetzt wieder den Trainer gewechselt.
Zum wievielten Mal in der Saison? Also ist ja so ein, ist es schon so ein italienisches Ding. Also
zum dritten Mal, ja. Und wow, da ist jetzt ein gewisser Wahnsinn. Fabio Cannavaro ist der Trainer.
So im Vergleich auch jetzt, wenn man das mal mit den anderen Großen, du hast ja jetzt in Italien schon so ein paar angesprochen und auch wie es jetzt halt in den meisten anderen jetzt da in der Bundesliga gibt es ja zumindest mit 50+1 noch so ein halbes Gegengewicht, sage ich jetzt mal. Aber wenn man jetzt wenn man nach Manchester schaut oder in England allgemein oder auch nach Paris schaut, wie ordnet man da die Familie Pozzo neben diesen ganzen Scheichs ein? Ist es da dann irgendwie, sie haben sich das halt aufgebaut und schieben sich dann die Spieler so ein bisschen her und schauen halt, dass sie nicht absteigen? Oder kann man das schon in gewisser Weise vergleichen? Ist das genauso beschissen?
Ich finde es schwer zu vergleichen, aber beides cool ist, ich finde, beides cool ist es auf jeden Fall nicht.
Ja, also ich finde irgendwie, das nimmt halt beides irgendwie so den Fußball für so persönliche Sachen irgendwo ein, wo er halt nie eigentlich so persönlich auf eine Familie oder auf einen Menschen oder ein Konglomerat irgendwie ausgelegt sein sollte.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und zum anderen, was ich eigentlich viel problematischer finde und was ja bei Udine auch ein bisschen mit reinspielt, ist so dieses Multi-Club-Ownership, was uns natürlich auch bei vielen anderen Investorengruppen jetzt immer noch weiter verfolgen wird mit 777. Kann man in Berlin nachfragen, wie gut das funktioniert hat. Und Gleiches gilt natürlich auch für so Geschichten mit Nachwuchsleistungszentren in Brasilien und Spielerberatern, die mitsprechen. Gibt es auch Bundesliga-Clubs, die da, glaube ich, ein bisschen mit beteiligt sind. Ich glaube, da wird es problematisch und führt zu einer Wettbewerbsverzerrung, wenn von einzelnen Firmen zu viele Vereine gehalten werden. Und das ist natürlich tatsächlich bei der Familie Pozza. Ich glaube, jetzt da in Spanien sind sie nicht mehr mit am Werke. Da hat Chino ja gerade, glaube ich, ganz andere Probleme. Weiß nicht, ob der Prozess noch läuft, aber es soll ja auch wegen Steuerhinterziehung, also der Sohnemann, das war der letzte Stand, das war irgendwann im Januar. 12 Jahre haben die gefordert für ihn, auf jeden Fall. Also der hat auch gerade, unabhängig davon, dass es für seine Fußballvereine nicht ganz so gut läuft, also Udinese im Abstiegskampf, Watford, meine ich, krebst irgendwo in der Championship auch eher unteres Tabellendrittel rum. Also hat er zusätzlich zum sportlichen Misserfolg auch noch ganz andere Probleme.
Ja, also Gino kann ja vielleicht auch mal ein Sabbatical dann nehmen, so wie Uli Hoeneß. Also wäre da der ähnliche Werdegang. Ja, ist ein schwieriges Thema. Werden wir sicherlich auch nochmal, also das haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen, diese Konglomerate und welcher Verein gehört zu welchen, weil diese Sicht ist auch so ein bisschen verschoben. Man konzentriert sich so auf 3-4 Vereine, so in der Bubble, die man hat. Dabei sind es nochmal deutlich mehr Vereine irgendwie, wo dann doch nochmal ein Besitzer dahinter steht, irgendwie, der, wo Geld zugeschoben wird. Und das ist dann schon irgendwie, ja, muss man das schon noch auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen, dass es das, so wie es es vor x Jahren gegeben hat, gibt es eben halt kaum noch. Und es sind nicht nur 3-4 Vereine, sondern es ist eigentlich schon die Mehrheit, wo es halt leider so läuft. Augsburg hat man auch viel zu wenig irgendwie auf dem Schirm.
15. Da ist Watford in der Championship, nur um das kurz noch anzuschließen. Ich habe kurz mal geguckt, mit einem Torverhältnis von 0.
Oh.
Achso. Um dem Inhalt oder das Ziel des Podcasts irgendwie auch ausfüllen zu können, hier noch die Abschlussfrage, wenn man sich die Serie A jetzt anschaut. Ich habe 3 Spieler rausgeschrieben, die vielleicht interessante Talente generell sind, die hoffentlich nicht fallen werden. Und vorhin angesprochen Joshua Zirkzee, den ich schon sehr interessant finde, aus Bologna. Dann ein Nicolo Rovella, den ich ehrlicherweise von Lazio noch nie hab spielen sehen. Aber ein Spieler, den ich schon verfolgt habe, den Move nicht ganz verstanden habe, Jan-Aure Bissek, der schon nicht immer, aber regelmäßig zum Einsatz kommt bei Inter. Bin ich gespannt, wie da die Entwicklung natürlich voranschreitet. Malek Chau habe ich jetzt mal nicht aufgeschrieben, aber wer wäre jetzt bei dir so der Spieler, wo du sagen würdest, ey, schaut euch den an, richtig, richtig krass, der Junge.
Scalvini von Atalanta. Oder von den 3, die du genannt hast, auch.
Generell. Alle, ja.
Scalvini. Scalvini wird auf jeden Fall der Next Shit werden.
Okay.
Ist der jetzt gerade 20 geworden? Er hat schon bald, glaube ich, die 100 Serie A-Spiele schon voll. Ist davon in der Gasperini-Schule, hat er da seine Entwicklung gemacht und denkst dir manchmal, wie abgezockt der schon unterwegs ist. Giorgio Scalvini, 20 Jahre jung. Atalanta Bergamo, 45 Millionen Marktwert, hat er auch schon. Innenverteidiger ist er, hat auch schon so ein bisschen Bastoni 2.0, aber ich glaube noch mit einem Ticken mehr Talent tatsächlich sogar gesegnet. Bei Bissek hast du es gesagt, dem glaube ich auch auf jeden Fall, dass er da in den nächsten Jahren durchaus Möglichkeiten hat, sich reinzuspielen, weil es steht schon so ein kleiner Umbruch da bevor bei Inter. Rovella war jetzt eine Zeit lang auch verletzt und hatte dann Probleme, dass Lazio viele Probleme hatte. Bin jetzt mal gespannt, wie er dann sich wieder zurechtfindet mit dem neuen Trainer. Und guck, Scalvini, der Vollständigkeit halber, 20 Jahre, 78 Serie A-Spiele. Wird auf jeden Fall bei der Nationalmannschaft dann auch eine Rolle spielen, denke ich mal. Retegui ist vorhin schon mal gefallen, Stürmer von Genua. Auch noch sehr jung und talentreich. Es ist prinzipiell, finde ich, eine begrüßenswerte Entwicklung, dass in der Serie A jetzt sich doch öfter wieder getraut wird, auch auf junge Spieler zu setzen. Es war früher auch eine Zeit lang so wirklich, der Aufsteiger ist gekommen oder vor allem auch in der Serie B und dann auch eher ältere und konservative Trainer und dann spielt halt da eher der 32-Jährige seine 10. Saison, bevor der Junge mal aus der Primavera da hochgezogen wird. Da hat sich schon ein bisschen was verändert.
Ich meine, wie lange Juve da hinten mit den drei Alten gespielt hat, mit Basali, Bonucci und Chiellini.
Ja. Ah, und apropos Juve, Kenan Yildiz. Sollte man auch auf dem Zettel haben, den Namen, in jedem Fall. Der wirbelt da auch schon ganz gut rum bei der alten Dame.
Ja, haben sie auch bitter nötig. Also wirklich, das ist schon, weiß nicht, da schaue ich es mir tatsächlich schon ab und zu an, weil natürlich der Verein natürlich einen großen Namen irgendwie hat. Und also, weiß ich nicht. Es war manchmal auch so Zufallsdinger, dass man dann noch hofft, dass wenn der Milik eingewechselt wird, dass der noch ein Tor macht, weil irgendwie Vlahovic zündet jetzt auch nicht. Und die haben eigentlich begnadeten Sturm mit Chiesa und Vlahovic, ja. Aber so richtig zündet das Ganze nicht. Und dann habe ich noch viel Inter verfolgt, weil ich ein großer Jan Sommer-Fan bin. Und das hat ja wirklich diese Saison gut funktioniert. Also, was natürlich auch viel an der Abwehr lag. Die standen halt wirklich bombensicher da hinten drin. Aber ja, es wurde noch mal ein besserer Spieler aus ihm nach dem Bayern-Abgang, oder, Seppo?
Ja, du kennst meine Meinung zu Jan Sommer, also deswegen brauche ich das jetzt hier, glaube ich, nicht nochmal ausführen.
Wir hatten gestern privater Natur die größten Hot Takes, die wir jemals hätten.
Nicht Hot Takes, das ist ja kein Hot Take, unsere Most Unpopular Opinion im Weltfußball.
Ach so, genau. Entschuldigung, und da war es das, was Bürki, besserer Torwart als Kobel.
Ja, finde ich auch. Also ich habe diesen Bürki-Slander bei Dortmund nie verstanden. Ich fand den nie so schlecht, wie er da oft gemacht wurde und fand auch, dass ihm oft Sachen angekreidet worden sind, für die er eigentlich...
Mario hat jetzt gerade dreimal hintereinander geblinzelt. Also ich glaube,
doch, ich kann es nachvollziehen tatsächlich. Ich habe gerade geblinzelt, weil ich mich so ein bisschen nochmal versucht habe, mir für zu Augen vorführen, so ein paar Sachen von Bürki. Aber es stimmt schon, ich fand es auch immer unverhältnismäßig hart, wie mit ihm umgegangen worden ist. Aber er ist dann schnell auch in so einen Strudel reingekommen, auch in der medialen Berichterstattung, glaube ich.
Also da gab es Sachen, also jetzt keine Ahnung, das Ding hier, der Lupfer von Kimmich im Spiel damals in Dortmund, da sah er sicherlich nicht gut aus, aber es gab zum Beispiel Sachen in der Champions League gegen Tottenham, wo Harry Kane den Ball halt mit 120 km/h relativ hoch ins vermeintliche kurze Eck reinhaut, wo der Winkel jetzt aber auch nicht super spitz war, wo ich gedacht habe, Leute, jetzt kommt mal runter, ihm da anzukreiden, der muss das Torwart-Eck zumachen. Das ging dann halt sehr schnell zu weit und ich fand ihn immer sehr gut und ich fand, er war auf jeden Fall auf dem Level eigentlich, was der Kobel jetzt auch hat. Aber da bin ich, wie gesagt, ich bin damit oft sehr allein mit dieser Meinung, deswegen hatten wir es gestern und das sieht der Markus auch anders, deswegen.
Ja, mit der Meinung bist du allein, aber heute waren wir zu dritt und haben diese sehr geile Folge zusammen verbringen können. War sehr cool. Vielen Dank, Mario, für deine Zeit. Auch Seppo, dass du daran teilgenommen hast. War wie immer ein Fest, ein Fußballfest. Ja, ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen und konntet ein bisschen was mitnehmen. Und dann verbringt mal noch schön den Mai, wo auch immer ihr gerade seid. Wir hören uns dann Gute Frage. Wir legen so ein bisschen Sommerpause ein. Es werden noch mal, wird noch mal eine Folge kommen. Dann eher zum Thema Frauenfußball. Wir sind auch mal selber zu Gast bei einem Podcast. Das wird uns natürlich sehr freuen, da Servus-Expertise mit reinzubringen. Und ich bin dann auch mit am Start. Und dann hören wir uns bald wieder. Ihr kriegt es auf Social Media mit. Bis bald. Ciao.
Macht's gut.
Tschüss. Danke für die Einladung.